wenn ihr mit euren Augen sehen könntet, wie ich hier sitze, statt nur meine Stimme zu hören, würdet ihr auch meine tiefen Augenringe in dieser Podcast-Episode erkennen. Das liegt einerseits an der langen Nacht für uns bei eFormel.de in Hyderabad, andererseits am Super Bowl der letzte Nacht, also am Tag der Aufzeichnung, also am Tag nach der vor der, ihr wisst schon, was ich meine, stattgefunden hat. Glückwunsch an den Sieger. Jetzt ist allerdings erstmal wieder der volle Fokus auf der Formel E bei uns. Und dabei könnt ihr uns unterstützen. Ganz einfach auf steadyhq.de/eFormel.de. Danke für den Support und viel Spaß mit der Analyse vom Indian Grand Prix. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Jean-Éric Vergne hat den Hyderabad E-Prix 2023 gewonnen. Und in dieser Episode reden wir über seinen überraschenden Triumph für das Formel-E-Sorgenkind DS Penske. Schauen selbstverständlich aber auch auf das Favoritensterben. Was ist der Grund für Wehrleins Trainingsunfall? Wie geht Jaguar mit dem Teamkollegen-Debakel um? Und warum wurde der drittplatzierte Sebastian Buemi bestraft? Das und mehr in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und sich herausgeschält aus dem Bett, denn auch er hat den Super Bowl geschaut, ist mit dabei am Mikrofon, Tobi Würz. Ich habe noch ein bisschen Wortfindungsstörung heute.
Hallo, ja klar.
Wie geht's dir? Wie lange hast du geschlafen können heute?
Ach, mir geht's ganz gut. Ich bin doch gegen 5 ins Bett gegangen und dann kurz vor 11 wieder aufgestanden. Also nicht zu kurz, kann sagen. Es war fast eine normale Nacht. Von der Länge her.
Das ist ein guter Lifestyle, auf jeden Fall. Tja, und irgendwie, also einerseits steckt das in den Knochen und in der Stimme und in meinen Wortfindungsstörungen heute. Und andererseits das lange Wochenende in Hyderabad, so lang war es nicht, war nur ein Single-Header. Aber ist länger nicht mehr passiert, dass so vielfältige Sachen geschehen sind an einem Rennwochenende, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja am Freitag schon den ersten sehr, sehr großen Schreckmoment und das ging dann ja munter so weiter. Da glaube ich, kann man ein paar Storys von erzählen, auf jeden Fall.
Streckenbegrenzungschaos im Qualifying, im Rennen ging es auch drunter und drüber. Heieiei, da ging es ordentlich ab und wir wollen darüber sprechen und analysieren, was da so alles abging. Das machen wir jetzt sofort in dieser Episode, fassen zunächst aber mal zusammen, was denn da alles so in Hyderabad passiert ist. Hier kommt unser Kurzrückblick. Die erste Schrecksekunde gibt es schon vor dem Start ins Training. Aus ungeklärten Gründen wird die Strecke für den Feierabendverkehr geöffnet und Dutzende Tuk-Tuks und Scooter rollen auf die Strecke. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung kann es schließlich losgehen.
Die nächste Schrecksekunde gibt es kurz darauf für Pascal Wehrlein. Sein Porsche-Renner verzögert in einer Kurve nicht und der WM-Leader schlägt mit hoher Geschwindigkeit in die Mauer ein. Porsche vermutet ein Elektronikproblem und zieht daraufhin alle verbleibenden Autos aus dem Verkehr.
Diese Entscheidung nutzt Jaguar eiskalt aus. Mitch Evans fährt vor Jean-Éric Vergne auf die Pole Position und führt auch die ersten Runden des Rennens an. Durch eine Attack-Mode-Aktivierung fällt er kurzzeitig zurück,
bis ausgerechnet sein Teamkollege Sam Bird sich bei einem Überholversuch verschätzt, an einem Gegner vorbeischießt und Evans am Heck trifft. Beide Jaguar scheiden aus dem Rennen aus.
Nach einer Safety-Car-Phase, die für einen weiteren Unfall von Jake Hughes ausgerufen wird, duellieren sich stattdessen Vergne und Nick Cassidy um den Sieg. Der Envision-Fahrer hat deutlich mehr Energie, kann diesen Vorteil aber irgendwie nicht ausnutzen.
DS Penske gewinnt somit zum ersten Mal in dieser Saison. Und auch bei Porsche gibt es immerhin einen kleinen Grund zur Freude. Antonio Felix da Costa schafft es dank einer Aufholjagd von Startrang 13 bis aufs Podium.
In der WM führen weiterhin Wehrlein vor Dennis. Bei den Teams übernimmt Porsche die Führung von Andretti. Wenn ich jetzt so zurückdenke an die Vorschau-Episode, die wir hier im E-Pod aufgezeichnet haben zum Hyderabad E-Prix, da entsinne ich mich an große Reden darüber, dass Porsche als große Favoriten ins Wochenende gestartet sind. Diese Hoffnung ist dann aber jäh geplatzt, als das erste Training startete und Wehrlein nach, das waren keine 2 Minuten, ne?
Ja.
In Kurve 18 in die Wand einschlägt. Das Video haben wir davon alle gesehen. Wer es verpasst hat, findet den Clip auch nochmal in der aktuellen Kapitelmarke verlinkt. Aber Tobi, was wissen wir denn über diesen Unfall? Was ist da eigentlich passiert?
Ja, hatten direkt den Verdacht, und den hatte auch Porsche, dass es sich um ein Elektronikproblem handelt. Das vermutet Porsche bis heute auf jeden Fall noch, obwohl die Analyse gerade mit der FIA noch andauert. Porsche-Teamchef Florian Motlinger hatte da ja bei RAN schon gesagt, dass man die Autos auf den Stand von Dreher zurückgerüstet hat. Da muss ich an der Stelle aber auch noch erklären, dass es eine Änderung an sämtlichen Autos in Hyderabad gegeben hat. Da kommen wir wieder zu der Frage von unserem Hörer Fabian zurück, die wir in der Dreher-Analyse hatten. Da ging es um die LED-Leuchten an den Fahrzeugen. Offenbar plant die Formel E tatsächlich, das Leuchten der LEDs wieder an den Leistungsmodus der Autos zu knüpfen. Dann könnten die Streifen entweder blinken oder in Magenta leuchten, wenn die Autos tatsächlich im Attack-Mode sind. Dafür müsste natürlich die Elektronik, die die LEDs steuert, tatsächlich auch wissen, welcher Modus gerade eingelegt ist. Und das ist halt eine Sache, die das Steuergerät regelt. Und der Verdacht, der aktuell herrscht, ist, dass es eine falsche Verknüpfung in der Elektronik gab, wodurch ein anderes Steuergerät des Autos Daten falsch interpretierte, die gar nicht für dieses Steuergerät gedacht waren. Und statt die Lampen blinken zu lassen, wurde dadurch möglicherweise irgendwas an der Steuerung des Antriebs verändert.
Okay, das ist also so wie in diesen ganzen YouTube-Videos, wo Leute so einen Kabelbaum rausreißen und dann ist, wenn du am Blinkhebel ziehst, geht die Hupe an oder sowas. Nur das halt sehr dramatisch bei Wehrlein, dass nicht eine LED blinkte, sondern das Auto nicht mehr bremste. Kann man das so nachvollziehen?
Ja, so ungefähr, obwohl ich an der Stelle sagen muss, das Problem war ja nicht, dass das Auto nicht bremste, sondern das Auto beschleunigte auf einmal von ganz alleine mitten in der Kurve. Und deshalb hat Wehrlein das Heck verloren, sich einmal um 360 Grad gedreht und ist dann vorwärts in die Mauer eingeschlagen. Mhm. Aber im Grunde genommen kann man sich tatsächlich das so vorstellen, irgendwas in der Elektronik ist in irgendwelcher Art und Weise einfach falsch verknüpft, sodass da Komponenten auf Impulse reagieren, die gar nicht reagieren sollen, und da kann theoretisch alles passieren. Daher ist das an der Stelle tatsächlich auch sehr wahrscheinlich, dass es sich um so ein Problem handelt.
Ja, mit dramatischen Konsequenzen, ne? Das Ergebnis war eben ein wirklich heftiger Einschlag in die Betonwand von Kurve 18. Das war wieder so ein Fall, wo ich gedacht habe, wie Fernsehkameras so einen Unfall ein bisschen verzerren, wenn da so eine kleine Wiederholung drauf liegt. Weil wir haben dann im Training dutzende Wiederholungen vom Wehrleins Einschlag gesehen, der glücklicherweise halbwegs wohl auf war. Der ist danach sicherheitshalber kurz nochmal ins Krankenhaus gebracht worden. Sogar das war nötig. Wurde dann aber für rentauglich erklärt kurz darauf. Aber in diesen Wiederholungen kann man das immer sehr schön auseinandernehmen und hier verliert er die Kontrolle und dann trifft er die Wand zuerst mit der rechten Vorderseite. Das ist komplett egal, wenn du mit 150 in diese Mauer reinrauscht. Dann gab es glücklicherweise irgendwann mal eine in Echtzeit. Und das war, also da ist mir das Blut in den Adern gefroren, als ich in Echtzeit nochmal gesehen habe, was die Fernsehkameras da gefilmt haben. Gruselig. Anders kann man das, glaube ich, kaum beschreiben.
Wirkte natürlich auch relativ heftig dadurch, dass er direkt in die Mauer eingeschlagen ist, im Gegensatz zu Max Günther beispielsweise in Diria, der die Tech-Pro-Barriere erwischt hat. Obwohl man dabei sagen muss, die Beschädigung am Auto war bei Wehrlein überraschenderweise geringer als bei Günther in Diria. Bei Günther müsste ja das Monocoque anschließend getauscht werden. Ich vermute deshalb, weil er deutlich mehr mit der Seite eingeschlagen ist und da vielleicht Teile der Radaufhängung dafür gesorgt haben, dass es eine Beschädigung am Monocoque, also an der Überlebenszelle des Autos gab. Während der Aufprall von Wehrlein ja doch eigentlich relativ frontal in die Wand war und das offensichtlich nicht dazu geführt hat, dass das Monocoque gewechselt werden musste. Und so hatte Porsche tatsächlich dann auch gar kein so großes Problem, das Auto dann wieder fertig zu bekommen fürs zweite freie Training, das ja dann am frühen Samstagmorgen stattgefunden hat.
Das zumindest aus Hardware-Perspektive. Aus der Software-Perspektive hat erstmal ordentlich der Baum gebrannt bei Porsche und bei deren Kundenteam Andretti. Denn aus dieser Unsicherheit begründet, weshalb entstand dieser Unfall, hat Porsche mit allen verbleibenden 3 Autos auf den Rest vom ersten freien Training verzichtet. War das rückblickend die richtige Entscheidung von Porsche, die Autos zurückzuziehen?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen Porsche hat ja dann Maßnahmen ergriffen. Sie haben die Software des Autos auf den Stand von Diriyah zurückgesetzt. Und dann gab es im weiteren Verlauf des Rennwochenendes kein Problem. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn man weitergefahren wäre. Und das Problem wäre dann vielleicht an einer anderen Stelle nochmal aufgetreten, wo es dann nicht so relativ, in Anführungszeichen, glimpflich ausgegangen wäre.
Und ein weiteres Argument ist auch, dass Porsche einfach die Argumente fehlten, die verbleibenden Autos doch fahren zu lassen. Es gibt in der Formel E ja keine Live-Telemetrie, anders als in der Formel 1 beispielsweise. Das bedeutete, Porsche konnte erst in die Analyse starten, als das Wrack von Wehrleins Fahrzeug zurück beim Team war, nach der Session. Und dann wurde der Laptop angestöpselt, dann kann man mal schauen, was da schiefgelaufen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt, dass der Laptop angestöpselt war, war die einzige Info, die Porsche von diesem Crash hatte, ein Funkspruch von Wehrlein, der da sagte, Jungs, ich glaube, mein Strompedal blieb offen. Und da gehen natürlich die Alarmglocken los. Deswegen finde ich auch, es war sehr vernünftig, ohne Gewissheit über diese Fehlerursache die verbleibenden Autos zurückzuziehen. Wenngleich das zur Folge hatte, dass der Trainingsverzicht Porsche deutlich zurückgeworfen hat. Erst recht im Qualifying, lief nicht so gut wie erhofft. Im Rennen wurde dann allerdings der Effizienzvorteil, den wir aus den ersten zwei Rennwochenenden des Jahres schon kennen, deutlich. An der Spitze des Rennens gab es ein bisschen Chaos, darüber reden wir sofort. Letztlich konnten dieses Chaos Da Costa, Wehrlein und die Kundenfahrer Dennis und Lotterer nutzen und weit nach vorne fahren. Am Ende haben die Werkspiloten es sogar auf Platz 3 und Platz 4 ins Ziel geschafft. Das unterstreicht ja eigentlich nur das große Potenzial im 99X Electric. Da haben sie ein sehr blaues Auge mit davon genommen, mal nur mit Blick auf die Ergebnisse. Und wahrscheinlich nach dem Verzicht aufs erste Training und dem Schreckmoment bei Wehrlein mit P3 und P4 echt noch das Maximum rausgeholt, oder?
Ja, ich denke schon. Und ich möchte an dieser Stelle mal gerne an die Worte meines weißen Kollegen Tobi Blum erinnern, der nämlich in der Vorschau auf das Rennen gesagt hat, jeder Wandkontakt im Training kostet dich pures Renntempo. Jetzt ist das bei Porsche tatsächlich nicht in dem großen Maße gewesen. Hat, glaube ich, an der Stelle mehrere Gründe, über die wir auch kurz sprechen können. Zum einen war es so, die Strecke war am Freitag im ersten freien Training irre dreckig und staubig. Ich fand, das ging gar nicht.
Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe das in Saudi-Arabien erwartet, wo der ganze Sand auf der Strecke liegt. Aber das war ja noch schlimmer als Punta del Este, damals, als die Formel E in Uruguay wirklich wortwörtlich am Strand gefahren ist. Also da waren die Debriefings im Sand. Wir haben sie einfach an den Strand gesetzt, aufs Meer geguckt und dann die Debriefings da gemacht. So nah war die Strecke am Strand und es wäre trotzdem nicht so staubig wie das in Hyderabad im ersten Training.
Nee, also das war echt sehr extrem und man sieht's ja, die Autos sind am Samstag dann eine ganze Sekunde schneller gefahren im nächsten freien Training, nachdem man die Strecke über Nacht richtig ordentlich sauber gemacht hat, wo ich mich dann frage, war das alles so knapp geplant, dass dafür vor dem Training keine Zeit war. Gut, anderes Thema, aber wie gesagt, deshalb war es wahrscheinlich nicht so schlimm, dass die Porsche-Fahrzeuge im ersten freien Training keine Runden fahren konnten, keine Daten sammeln konnten. Auf der anderen Seite vermute ich natürlich auch, dass man ja bei Porsche dann ein bisschen umdisponiert hat und gesagt hat, wir konzentrieren uns im zweiten freien Training, was ja tatsächlich die letzten 30 Minuten sind, bevor es ins Qualifying geht, komplett auf die Rennpace und wir wissen, wie stark wir im Rennen sind. Dann lassen wir das Qualifying halt drin hinten runterfallen.
Das habe ich aber auch gesagt. Ne? Ich habe gesagt, im Training, wenn du da die Mauer touchierst, wirft dich das weit zurück und du kannst auf keinen Fall ein gutes Ergebnis rausholen, außer du fährst ein effizientes Porsche-Auto. Ja. Und genau das ist irgendwie eingetroffen. Ich sollte mich als alternative Karriereoption vielleicht irgendwie in der Wahrsagerei versuchen.
Da kann man auch viel Geld machen, habe ich gehört, Tobi.
Viel mehr als im Journalismus. Ja, vielleicht ist das echt immer eine Option wert. Dann lass uns mal plaudern über die großen Verfolger von Porsche in den ersten Rennen. An erster Stelle Jaguar. Das war das zweite Heimrennen für die Raubkatzen. So haben sie es jedenfalls oft genug selbst betont. Einerseits dank der Mutterfirma Tata und auch der Hauptsponsor TCS kommt aus Indien. Entsprechend groß waren die Ambitionen für Hyderabad. Und dann zieht Porsche beim Elfmeter auch noch den Torwart vom Feld mit dem Verzicht aufs erste Training. Und trotzdem hat Jago am Ende den Schuss daneben gesetzt. Wie ist das denn passiert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Qualifying sah das schon nicht so aus, denn tatsächlich hatten die Jaguar eine richtig, richtig gute Pace, insbesondere auf eine Runde. Mitch Evans hat die Pole Position geholt, hat sich im Finale gegen Jean-Éric Vergne durchgesetzt. Sebastian Buemi hatte auch einen sehr guten Startplatz mit Position 3. Auch die beiden anderen Jaguar-Fahrzeuge waren relativ weit vorne. Sam Bird war Sechster, Nick Cassidy 9. ganz, ganz knapp die Duellphase verpasst. Um nur eine einzige Tausendstel Sekunde war er langsamer als Edo Mortara. Und war alles eigentlich vorbereitet für ein sehr, sehr gutes Jaguar-Ergebnis. Aber das hielt im Rennen dann nicht ganz so lange an.
Nee. Evans hat vom Start her noch ganz gut geführt und entschloss sich irgendwann zusammen mit seinem Team, wie wär's denn, wenn wir in den Windschatten vom Vergne uns zurückfallen lassen? Lass uns mal durch die Attack Zone fahren, das erste Mal den 350 kW Modus uns holen und dann mal gucken, was passiert, wenn der Vergne uns den Windschatten gibt, dann können wir ein bisschen Strom sparen. Soweit die Theorie. In der Praxis ist Evans hinter Vergne zurückgefallen und hinter Buemi und hinter Fedesras. Es lief echt nicht gut, diese Attack-Mode-Aktivierung. Das war meiner Meinung nach der erste große Wendepunkt in diesem Rennen, denn das hätte man strategisch klüger lösen können. Ähnlich wie es schon in Diriyah war. Auch da war Evans nicht auch in Führung liegend, glaube ich, und ist dann auch in den Attack-Mode gegangen. Hat dabei diese so wichtige Track-Position abgegeben. Ich verstehe die Logik mit dem Windschatten. Wir erinnern uns an Valencia zum Beispiel vor 2 Jahren zurück. Da hat niemand damit gerechnet, dass Jack Dennis das Rennen gewinnen kann von der Pole Position, weil irgendeiner muss halt das Loch in die Luft schlagen. Alle anderen können sich im Windschatten dahinter verstecken und deswegen effizienter ins Ziel fahren, mehr Strom sparen auf dem Weg und am Ende zupacken. Das war die Theorie. Aber in Hyderabad war die Track Position, die berühmt-berüchtigte, dann doch zu wichtig, als dass man sie hätte aufgeben sollen. Das ist rückblickend einfach zu sagen für Jaguar. Du wolltest doch was sagen?
Ja, auf der anderen Seite kennzeichnet das aber auch die Saison bislang für Jaguar, weil das gleiche ist Sam Bird ja auch passiert in Diriyah, als er hinter René Rast festhing und Rast dann im Endeffekt den 3. Platz und das Podium geholt hat, weil Sam Bird trotz Energievorteil, trotz Attack Mode einfach nicht mehr vorbeikam.
Ja. Es stimmt mich so ein bisschen ratlos. Und Evans, ehrlich gesagt, auch ratlos. Der war am Teamfunk sehr, sehr aufgebracht und fragte, wollt ihr das überhaupt gewinnen hier? Oder wollen wir hier in den Worten von Sebastian Vettel Rennfahren oder Ping-Pong spielen? Das hat Evans nicht gesagt. Das lege ich ihm jetzt in den Mund, diese Wörter. Und ja, also ist vielleicht eine berechtigte Frage, ob Jago das überhaupt gewinnen wollte. Denn bei dieser Attack-Mode-Aktivierung oder ja, beim Aufholen der verlorenen Track Position hat er hinter Fenestras viel Zeit verloren. Und dann hat Buemi irgendwann den Attack Mode aktiviert und ist
eine Runde später.
Eine Runde später nur war das. Ich dachte 2.
Ja. Nee, eine.
Und in dieser einen Runde hat Buemi dann eben so viel Zeit gewonnen, dass er bei seiner Aktivierung vor Evans geblieben ist. Also netto Position gut gemacht hat. Aber das war ja noch nicht das Ende vom Lied.
Nee, dann kam Sam Bird und was soll ich sagen?
Und Runde 13.
Wir schreiben Runde 13, die offensichtlich
Glückszahl.
Ja. Die Glückszahl für alle Jaguar-Fans. Na, das war böse. Aber tatsächlich ist es so, Sam Bird will unbedingt an Fenestras vorbei und versucht es dann tatsächlich am Ende der langen Geraden auf der Innenseite, ist zu optimistisch, was den Bremspunkt angeht und blockiert dann die Vorderräder und hat auf dem staubigen Teil der Strecke, wo er dann war, überhaupt keine Chance und rauscht tatsächlich in das Heck eines anderen Fahrzeugs, das vor ihm fährt. Und das ist ausgerechnet sein Teamkollege. Aber das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Also wir haben ja schon mehrere Aktionen zwischen Teamkollegen gesehen in der Formel E, die nicht so positiv waren, aber ich glaube, das gehört schon mit zu den Top-Momenten. Also im Gegenteil, ja.
Ja, zu den
Anti-Top-Momenten.
Den größten Tiefpunkten in der Beziehung zwischen zwei Teamkollegen. Ich dachte auch an so Santiago Innenstadt Saison 4, die zwei DS-Tachitas damals, die auch irgendwie auch.
Da ist es ja gut gegangen.
Aber da ist es gut gegangen, genau. Und gut, es gab jetzt für Bird keine Chance, das irgendwie noch gut zu lösen. Also der war chancenlos, als er da mit blockierenden Vorderrädern auf seinen Teamkollegen zugerast ist. Gut, er hätte vielleicht ein bisschen früher bremsen können, aber er hätte nicht mehr bremsen können. Da war das Kind halt schon in den Brunnen gefallen, als Bird sich entschied, da am Fenestras vorbeizufahren. Meiner Meinung nach auch, ich bin kein Rennfahrer, deswegen sollte ich da eigentlich gar nicht urteilen, aber in der Situation sich für dieses Überholmanöver entschieden, in der es gar nicht passte. Der war kilometerweise weit hinter ihm, um mal ein bisschen zu übertreiben. Dieses Manöver hätte nie und nimmer gut gehen können. Und tja, zu einem Unglück fährt dann halt ausgerechnet sein Teamkollege einen weiteren Platz weiter vorn und denkt gerade für die Kurve ein. Stimmt mich sprachlos. Also, die beiden kugelten dann da so in die Auslaufzone von Kurve 3 ganz am Ende, haben kurz danach das Rennen aufgeben müssen mit schwer beschädigten Autos. Das ist die erste Nullnummer der Saison für Jaguar und sorgt teamintern selbstverständlich für eine Menge Frust. Wie kann Jaguar das jetzt irgendwie beheben? Wie kann man da die Wogen glätten?
Ja, ich glaube, da gibt es keine großen Wogen zu glätten. Evans war natürlich nicht glücklich, ganz bestimmt nicht. Auf der anderen Seite war Bird mehr als ein Häufchen Elend. Also der hat sich 100.000 Mal entschuldigt. Ich glaube, ist dann, nachdem er ausgestiegen ist, auch zu jedem einzelnen Mitarbeiter des Teams gegangen, die anwesend sind, und hat sich da nochmal persönlich entschuldigt. Also das ist halt ein sehr, 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 sehr ungünstiger, ja, sehr, sehr ungünstige Situation gewesen, aber solche Sachen passieren halt auch im Motorsport schon mal. Und wie gesagt, Bird hat sofort das Ganze zu 100% auf sich genommen und sich da entschuldigt. Und ich glaube, Sam Bird ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er regelmäßig solche Aktionen macht. Auch einem so erfahrenen und guten Fahrer wie Sam Bird darf sowas zumindest einmal passieren. Er und das Team sind mit der ganzen Geschichte genug gestraft. Bird muss außerdem noch 5 Plätze in Kapstadt zurück, hat eine Gridstrafe für das Verursachen der Kollision bekommen. Und daher die Laune bei Jaguar allgemein, glaube ich, nach dem Wochenende nicht ganz so gut.
Nee, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also kein Mensch der Welt möchte in der Haut von Sam Bird stecken in diesen Tagen. Der tut mir so leid, weil das natürlich keine Absicht war. Natürlich stürmt der nicht da mit Absicht in seinen Teamkollegen rein. Das ist ja vollkommen Quatsch, so überhaupt diesen Gedanken zu haben. Das war ein Versehen. Und eins, das ihm sehr leid tut, und es tut ihm auch gegenüber Maximilian Günther und Sascha Fenestras sehr leid, denn die beiden mussten durch den Jaguar-internen Unfall ausweichen und konnten aber nicht mehr auf die Strecke zurückkehren, weil die zwei Jaguar halt den Weg zurück auf den Kurs blockiert haben. Das ist sehr, sehr bitter für die beiden nach einem wirklich guten Qualifying gewesen. Gerade Maximilian Günther möchte ich an der Stelle mal hervorheben, der tut mir auch richtig leid. Maserati ist sowieso nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie ja schon gesehen hatten nach den Vorsaisontestfahrten in Spanien. Dann qualifiziert sich Günther endlich mal gut, hofft auf so ein kleines Comeback nach dem Rückschlag aus Saudi-Arabien. Und dann entscheidet er sich just in dem Moment, als die zwei Jaguar aneinander geraten, für die Attack-Mode-Aktivierung. Und dieser Unfall ist eben in genau der Kurve 3 passiert, wo die Attack-Zone ist. Und Günther war dann auf dem Weg durch die Zone und plötzlich schießen da von rechts zwei schwarz-weiße Jaguar ins Bild. Das ist, ja, unglücklicher geht's eigentlich gar nicht.
Nee, vor allen Dingen, Mitch Evans wurde ja rumgedreht bei dem Unfall und der blieb dann tatsächlich quer zur Fahrtrichtung am Streckenrand stehen, und zwar genau da, wo die Attack-Zone endet. Also Günther hatte überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Genau das gleiche gilt übrigens für Sascha Fenestras, der auch ein super Qualifying gefahren hat und auch im Rennen ganz gut aussah. Und ja, dann stehen da auf einmal zwei Jaguar mitten auf der Strecke und die beiden werden eingeklemmt und müssen anhalten, müssen zurücksetzen. Und in der Zwischenzeit ist das komplette Feld an ihnen vorbeigefahren und beide sind dann auch am Ende nicht mehr in die Punkte gekommen, obwohl es tatsächlich so gut aussah.
Wie gesagt, von Bird gab es eine Entschuldigung an sein Team, an seine Kontrahenten, allen voran an seinen Teamkollegen dafür, dass er das Rennen in seinen eigenen Worten wirklich ruiniert hat für alle. Das Team will den Vorfall nach laut eigener Aussage jetzt hinter sich bringen und legen. Das ist irgendwie klar, aber es ist für mich auch klar, dass das nicht so leicht ist. Tobi, ich will mit dir noch mal ein bisschen größer denken. Könnte dieser Unfall eine Stimmungsänderung innerhalb von Jaguar jetzt bewirken? Denn das ist eine wirkliche Teamkollegenkrise.
Nur der Unfall würde ich jetzt sagen nicht, aber, ein ganz großes Aber, Sam Bird muss eigentlich abliefern. Der hat in der abgelaufenen Saison die schlechteste Saison seiner Formel-E-Karriere gefahren. Sein Teamkollege hat 4 Rennen gewonnen in der vergangenen Saison. Sam Bird hat nicht ein einziges Mal auf dem Podium gestanden. Und eigentlich ging man davon aus, dass es sich bei Bird und Evans um eines der stärksten Fahrerduos der Formel E handelt. Bird hat schon länger nicht mehr richtig überzeugt, hat diese Saison eigentlich ganz gut angefangen. Man dachte, ja, neues Gen 3 Auto, jetzt läuft's für Bird wieder. Und ja, dann kommt so eine Aktion. Also ich weiß jetzt nicht, ob er in der allerbesten Position ist, was eine Vertragsverlängerung am Saisonende angeht. Mhm. Das dürfte ihn mit Sicherheit nicht in eine vorteilhaftere Position gebracht haben.
Momentan, wir wissen nicht, wie lange Birds Vertrag noch läuft. Der letzte Stand war, ich glaube, im Januar 22 hat er seinen Deal verlängert mit einer mehrjährigen Option, aber mehrjährig könnte auch sein, bleibst für die zweite Saisonhälfte 22 bei uns und machst dann auch noch 23 mit. Auch 2 Jahre sind mehr als 1. Weise Worte. Aber das ist ja oft so, wenn es formuliert wird, ne? Multi-Year Contract und das sind dann aber doch nur 2. Naja. Also, der Druck wird größer für Bird. Erst recht ohne die passenden Ergebnisse und gerade in so einer Situation, wenn du dich beweisen möchtest, ist es, glaube ich, kein guter Ratschlag, dem Teamkollegen, auch wenn es nur ein Versehen ins Auto zu fahren. Sehr, sehr spannender Fall bei den beiden auf jeden Fall. Des einen Leid, des anderen Freud oder so. Denn wenn Porsche schon im Training patzte und Jaguar im Rennen patzte, muss es halt noch einen dritten Rennstall geben, der irgendwie davon profitiert. Und das war am letzten Wochenende DS Penske. Insbesondere Jean-Éric Vergne ist ja zur Bestform aufgelaufen, Tobi. Und hier in den Notizen steht eigentlich nur ein Wort dazu. Endlich.
Ja, auch für Vergne war es jetzt tatsächlich mal an der Zeit, auch wieder ein gutes Ergebnis abzuliefern. Der hatte jetzt keine so schlechte Saison im abgelaufenen Jahr. Gehörte da auch lange mit zu den Titelkandidaten, ist aber tatsächlich ohne Sieg geblieben. Und die Erwartungen an ihn und auch an DS waren vor der Saison definitiv relativ groß gewesen. War natürlich ein Fragezeichen über der Zusammenarbeit mit dem neuen Team Penske. Aber spätestens nach dem Ergebnis der Testfahrten in Valencia, wo Vergne und auch sein Teamkollege Van Dorn ganz gut abgeschnitten haben mit dem DS Penske, waren die Erwartungen hoch und muss man tatsächlich so sagen, in den ersten 3 Rennen allerdings bitter enttäuscht. Das war absolut nicht meisterschaftsverdächtig, was das Team und auch insbesondere Vergne da geleistet haben. Jetzt hat er aber tatsächlich zugeschlagen und wieder mal ein Rennen gewonnen und ja, ist wieder mit vorne dabei, würde ich sagen.
Das allerdings, ich möchte die Euphorie gleich ein bisschen bremsen irgendwie, meiner Meinung nach vor allem, weil die anderen eben gestolpert sind. Also der hat es jetzt nicht aus eigener Kraft so wirklich gewonnen. Ja, wobei schon. Aber er war nicht so effizient wie die Autos um ihn herum. Und das ist ja eigentlich immer die Krux in der Formel E, möglichst effizient zu sein. Das war Vergne dann doch irgendwie nicht.
Nee, das nicht. Aber er hat die Gelegenheit genutzt und sich am Ende dann auch mit dem nicht ganz so effizienten Fahrzeug glücklicherweise noch verteidigen können. Und ja, 25 Punkte sind 25 Punkte.
So ist es, so ist es. Lass uns mal nochmal über dieses Ende von dem Rennen reden, denn da entwickelte sich ja wirklich ein unfassbares Duell zwischen ihm und Nick Cassidy. Das war einer der Fahrer, der unglaublich effizient unterwegs war, sitzt im Envision-Auto. Envision wird von Jaguar mit Motoren ausgestattet. Da sind wir wieder bei den 2 Favoritenteams angekommen. Cassidy unglaublich effektiv und effizient, aber trotzdem schafft er es nicht vorbei. wie ging das, dass Jeff ihm das im Schlusskampf so schwer machen konnte?
Ja, das ging so, weil Jeff sich die Energie, die er noch hatte, sehr, sehr klug eingeteilt hat. Man muss sagen, Hyderabad ist entgegen von dem, was wir in der Vorschau angenommen haben, aber tatsächlich in der Praxis ein Kurs, auf dem man tatsächlich nur an einer einzigen Stelle wirklich überholen kann. Das ist am Ende der langen Geraden. Und Vern hat tatsächlich sich die Energie so eingeteilt, dass er auf dieser langen Geraden keine Energie sparen musste. Und ja, ist an der Stelle dann auch natürlich Kampflinie gefahren und so vorne geblieben. Konnte dann aber in anderen Passagen auf der Strecke, in anderen Kurven, Energie sparen. Im Mittelabschnitt zum Beispiel, wo viele Kurven sind, da kann man auch mit mehr Energie, die man zur Verfügung hat, nicht vorbeikommen. Ja, und dann im Bereich der Kurven 1 bis 3 konnte er die ganze Energie dann wieder investieren, um sich vorne zu halten.
Long story short, also Jeff ist einfach nur ein alter Fuchs. dieser Unterschied, das möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen, in den Energieständen, der war phasenweise 3-4% groß. Und das sind ein bisschen mehr als eine Runde. Ne? Also während Vern in normalen Energiesparmodus fahren könnte, hätte Cassidy einfach eine Runde lang durchballern können. Vollstrom, eine Qualifying-Runde hinzimmern, ohne Energiesparen. Und trotz dieses Unterschieds zwischen Vern und Cassidy ist der Neuseeländer nicht vorbeigekommen. Vern ist am Ziel mit 0,0% Energie ins Ziel gekommen. Cassidy hatte, glaube ich, noch 2% im Akku.
3,0 sogar.
Wahnsinn. Es ist ein sehr großes Lob für Vern einerseits, dass er sein Auto so breit gemacht hat wie hat er das gesagt? Die Flügel ausgestreckt wie eine Boeing 777, glaube ich. ich glaube, das war der Funkspruch danach. Boah, du hast ihn richtig breit gemacht, wie eine Boeing 777. Und andererseits mündet das in so eine kleine Kritik vielleicht an Cassidy. Ich wiederhole mich, ich bin kein Rennfahrer. Ich wäre kläglich gescheitert in dieser Situation. Aber so von außen betrachtet ist ein Formel-E-Fahrer kein perfektes Rennen gefahren, wenn er mit 2% zu viel Energie ins Ziel fährt. Du willst bei 0,0 rauskommen. Oder 3 sogar.
Ja, definitiv. Aber was soll er denn machen? An den Stellen, wo er hätte schneller fahren können, war vor ihm ja so ein goldschwarzen Ding, das dafür gesorgt hat, dass er nicht vorbeikam. Den kann man ja auch nicht einfach ins Heck fahren und zur Seite schieben. Obwohl, das kann auch schon.
Bird kann das.
Ja. Ja. Aber ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und muss ja auch sagen, Nick Cassidy hatte jetzt auch nicht den besten Saisonstart bislang. Der war auch sehr, sehr froh damit, Platz 2 zu holen in dem Rennen und 18 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, der hat auch nicht alles riskiert, um wirklich vorbeizukommen. Wir hatten eben das Thema schon, neben der Isolierlinie besonders, war es immer noch sehr, sehr staubig. Und da wäre das Risiko vielleicht einfach zu groß gewesen, eine Divebomb zu machen oder wie auch immer. Ja. Von daher, ja, Cassidy hat's versucht. An der Stelle, an der man richtig gut überholen konnte, da ging's nicht. Und dann hat er die Punkte mit nach Hause genommen. Und ist ja nicht der Super Bowl, wo es nur einen Gewinner und einen Verlierer gibt, sondern tatsächlich mit Platz 2 ist er tatsächlich auch einer der Gewinner des Wochenendes, muss man auch mal klar so sagen.
Durchaus, ja. Also der darf auch sehr zufrieden sein mit seiner Leistung da. Ich möchte doch über einen anderen Fahrer sprechen, der in diesem Kampf um die Spitze eine Nebenrolle gespielt hat, nämlich über Nick Cassidys Teamkollegen Sebastian Buemi. Der war in der Schlussphase nämlich direkt hinter diesen beiden Streithähnen und hat Cassidy den Rücken clever freigehalten. Da gab es nämlich noch einige andere, die auch nach vorn wollten. Aber Buemi stand da immer ganz gut im Weg, hat Cassidy zumindest die Optionen eröffnet, Vern anzugreifen. Hat das Rennen selbst auf Position 3 beendet. Auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Buemi. Das war long time coming, sagt der Engländer. Hat sich lange angebahnt. Dann gab's allerdings nach dem Rennen die große Hiobsbotschaft für ihn. Glückwunsch zu Platz 3, aber du kriegst nochmal eine in eine Zeitstrafe umgewandelte Durchfahrtsstrafe. Warum das?
Ja, offiziell war der Grund wegen Overpower. Das war das, was zumindest eingeblendet wurde.
Der Klassiker.
Overpower heißt, ja, Overpower heißt, wer sich jetzt nicht regelmäßig mit der Formel E beschäftigt, dass der Antrieb mehr Energie aus der Batterie abgerufen hat, als er durfte. Da liegt der Schluss nahe, dass es irgendein Problem gab und mehr als die maximal erlaubten 300 kW abgerufen wurde, die das Auto ja verbrauchen darf oder benutzen darf, wenn der Attack-Mode nicht aktiviert ist. Aber das war es offensichtlich nicht, wie aus dem offiziellen Dokument dann anschließend hervorging, sondern tatsächlich wird es mit einem Softwareproblem zusammenhängen, das aufgetreten ist im Zusammenhang mit einer überhitzten Batteriezelle. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir auch an dieser Stelle ein bisschen spekulieren müssen, weil uns nicht alle Informationen vorliegen. Da ist der Batteriehersteller Williams auch nicht ganz so kommunikativ, was Details angeht. Aber aus dem Urteil der Rennkommissare ist zu entnehmen, dass die Software die Energieabgabe der Batterie drosseln muss, wenn eine bestimmte Zelltemperatur der Batterie überschritten wird. Und da dies als Begründung für die Strafe von Buemi herangezogen wurde, hat sie das bei dem Jaguar-Kundenantrieb im Envision offenbar nicht getan. Ja, das Problem äußerte sich darin, dass Buemi nicht die komplette Leistung zur Verfügung stand, obwohl er sie eigentlich aus seiner Sicht hätte nutzen dürfen, sondern es war tatsächlich nur eine einzige Zelle in der Batterie betroffen, nicht die komplette Batterie. Und deshalb hat Envision im Anschluss an die Entscheidung Protest eingelegt, weil Buemi der Meinung des Teams zufolge nie die wirklich erlaubte Leistung überschritten hat, sondern es war tatsächlich eine Anomalie, die auftrat in einer Batteriezelle. Und das wäre natürlich nicht die Verantwortung des Teams gewesen, sondern die vom Batteriehersteller. Aber dabei hat das Team leider einen Formfehler begangen, denn protestieren kann man nur gegen einen Konkurrenten. Eine Entscheidung der Rennkommissare ist nicht ein Objekt, gegen das man is not a subject to protest, würde man auf Englisch sagen. Also ist nichts, gegen das man protestieren kann. Man kann sie nur anfechten. Das ist ein kleiner rechtlicher Unterschied. Ich weiß nicht, ob man dafür ein anderes Formular ausfüllen muss oder wie das tatsächlich dann bei der FIA aussieht. Aber tatsächlich ist es so, Protest war das Falsche, was eingereicht wurde. Stattdessen hätte man eine Anfechtung der Entscheidung der Rennkommissare machen müssen. Hat man nicht getan, daher wurde der Protest abgelehnt. Aber, ganz großes Aber, so wie ich das in den offiziellen Dokumenten sehe, hat Envision Racing wohl zusätzlich nun auch das Rennergebnis angefochten. Das ist eine Entscheidung, die ihnen offen steht und muss man jetzt an der Stelle abwarten, wie das ausgeht. Das ist was, worüber dann spätestens in Kapstadt entschieden wird.
Okay, also nochmal kurz Zusammenfassung. Beim Buemi war eine Batteriezelle zu heiß. Wenn eine Batteriezelle zu heiß wird, muss sie wohl die Leistungsabgabe drosseln und das ist nicht passiert. Und deswegen gab es eine Strafe, weil die Batterie halt zu viel Leistung abgegeben hat für den Temperaturbereich, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befand. Und das ist aber eigentlich gar nicht eine Sache, die das Team betrifft, sondern eher den Batteriehersteller Williams, oder?
Im Groben und Ganzen ja, aber die Software, die dafür zuständig ist, zu steuern, welche Energie aus der Batterie abgerufen wird, die kommt vom Antriebshersteller. Und ich glaube, dass der Batteriehersteller sagt, wir haben hier diese technische Richtlinie und diese ist von Jaguar oder von Envision. Ich weiß jetzt nicht, wie das softwaretechnisch läuft, ob Envision 1:1 die Jaguar-Software einsetzt oder ob da eine Eigenentwicklung betrieben wird. Das ist da an dieser Stelle auf jeden Fall nicht eingehalten worden. Und damit ist das an der Stelle für die Rennkommissare im ersten Step eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Hat sich das Team an die Regeln gehalten, ja oder nein? Und die Rennkommissare waren der Meinung, nein, das haben sie an dieser Stelle nicht gemacht.
Jetzt müssen wir aber mal diese schwere Diskussion kurz führen. Ist denn dann eine sportliche Strafe, die es dann für Buemi gab, diese umgewandelte Durchfahrtsstrafe, die richtige Entscheidung?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch nicht das allererste Mal, dass wir diese Diskussion haben. Ich möchte an der Stelle mal gerne an Pascal Wehrlein in Puebla 2021 erinnern. Ich meine jetzt nicht das erste Rennen, wo die Reifen nicht deklariert waren, sondern das zweite Rennen, wo er tatsächlich in der vorletzten Runde den Fanboost, den er bekommen hat, eingesetzt hat. Aber die Batterie hatte schon nicht mehr genügend Energie, um die 240 kW Leistung abzugeben, die für den Fanboost laut Reglement genutzt werden müssen. Ja, der Fanboost besagte damals, wenn er aktiviert wird, dann muss sich die Leistung des Autos auf 240 bis 250 kW erhöhen und es darf eine bestimmte Energiemenge abgerufen werden. Die Batterie war zu dem Zeitpunkt schon so leer, dass sie das gar nicht hinbekam, diese Leistung zu produzieren. Und es wurde auch nicht die gesamte Energiemenge dabei abgerufen. Klar, weil weniger Leistung rauskam, aber der Zeitraum, über den die Leistung abgerufen wurde, blieb der gleiche. Dadurch hat Wehrlein damals auch eine Strafe bekommen. Damals waren es nur 5 Sekunden, aber auch das hat schon dazu geführt, dass er damals das Podium verloren hat. Auch Wehrlein hatte damals natürlich keinen Vorteil davon, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Aber er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und das ist an der Stelle der Grund für die Strafe. Envision argumentiert sogar damit, dass Buemi sogar einen Leistungsverlust gehabt hätte, weil durch die zu heiße Batteriezelle es gar nicht mehr möglich war, 300 kW überhaupt abzurufen. Mag sein an der Stelle. Auf der anderen Seite kann ich anhand der Rundenzeiten, die Buemi gefahren ist, jedoch nicht feststellen, dass er in den letzten Runden Leistungsverlust gehabt hat. Also das kann jetzt nicht so viel gewesen sein. Da reden wir vielleicht im Hundertstel Sekundenbereich.
Ist schwer. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, so ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich kann aus Envision-Perspektive allerdings nachvollziehen, dass man argumentiert, Mensch, das ist irgendwie ein Technikfehler gewesen. Das ist auch ich denke noch ein bisschen größer, so eine ganz grundlegende Sache. Wenn das Team was falsch macht, ist irgendwie mies, wenn der Fahrer bestraft wird. Der Fahrer wird bestraft, weil es keine bessere Option gibt, weil wem sollst du da irgendwie eine Geldstrafe könnte man dem Team auferlegen. Letztlich ist das Auto des Fahrers aber eben nicht regelkonform unterwegs gewesen in dem Fall. Deswegen kann es irgendwie schon nachvollziehen, aber mir tut das für den Buemi so leid. Der kann ja gar nichts dafür, dass seine Batterie zu heiß wird, diese eine Zelle da außer Rand und Band ist. Und er deswegen vielleicht nicht die maximale Leistung irgendwie noch nicht mal hat. Und dann sagt die FIA, doch, du hast zu viel Leistung verwendet in dieser einen Zelle. Es ist sehr kompliziert und ich habe auch schon einen bösen Tweet gesehen von einem unserer Follower, der sagte, Ich bin raus bei sowas. Das ist so kleinkariert. Mal wieder in der Formel E. Diese Regeln versteht kein Mensch. Das fühlt sich so an, als würde sich die FIA einfach Gründe ausdenken, um Fahrer vom Podium runter zu bestrafen. Und ich verstehe den Frust. Ich verstehe, dass es Regeln gibt und die müssen eingehalten werden. Aber es ist halt frustrierend für einen Fan.
Ja, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch an der Stelle nicht ganz so gut, wie das Ganze verkauft wird. Ich kann mich erinnern, ist noch nicht so lange her, da hat Mercedes in der Formel 1 tatsächlich mal einen Heckflügel bei Lewis Hamilton nicht korrekt zusammengebaut. Und am Heckflügel sind mehrere Elemente und tatsächlich war zwischen den beiden Elementen 0,1 Millimeter zu viel Platz. Das war übrigens genau der Heckflügel, der dann von einem anderen Fahrer angefasst wurde, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da ist Hamilton dann auch disqualifiziert worden im Qualifying und musste das Rennen von hinten starten. Das ist halt nun mal leider so, dass technische Vorgaben eingehalten werden müssen. Wenn es Verstöße dagegen gibt, wird bestraft. Egal, ob der Fahrer irgendwas dafür kann oder nicht, da wird nicht nachgefragt. Wie gesagt, ich glaube, damals hatte auch niemand Hamilton vorgeworfen, dass er in irgendeiner Form daran beteiligt war, den Heckflügel zusammenzubauen. Nichtsdestotrotz war sein Auto nicht regelkonform und damit die Strafe auszusprechen. Ähnlich ist das jetzt in dem Fall gewesen. Ob dieses Vorgehen richtig ist, dass wenn aufgrund eines Defektes die Batteriezelle zu heiß wird, dass dann die Leistung reduziert werden muss, ist eine andere Diskussion. Aber Fakt ist, die Regeln sind aktuell so. Die technische Richtlinie, die Williams zu der Batterie rausgegeben hat, ist so.
Und wenn es da einen Verstoß gegen gibt, glaube ich, haben die Regelhüter an der Stelle keine andere Chance, als eine Strafe auszusprechen.
Jetzt verteidige ich hier schon die 4.
Ja, dass das mal vorkommt. Ich dachte auch gerade, sage ich jetzt noch irgendwie was dazu? Nee, ich lasse einfach das Auto durchfahren. Das kann man auch mal so stehen lassen, Tobi. Ja, dass das doch vorkommt, dass du dich mal voller Elan hinter die FIA stehst. Aber gut, inzwischen ist der Kontakt ja inzwischen auch ganz gut geworden. Es gibt ja regelmäßig Fälle, wo du auch der FIA den Gesamtstand korrigierst. Auch eine kleine schöne Nebengeschichte aus der letzten Woche. Wollen wir die erzählen oder ist es besser, dass irgendwie die FIA zu schützen?
Naja. Ja, ich glaube, wir können das an der Stelle sagen. offensichtlich ist es so, dass die FIA die Gesamtstände von Hand berechnet. Ist an und für sich kein Problem, wenn zwei Fahrer punktgleich sind. Das hat normalerweise in einer Rennserie keine Auswirkungen. Anders allerdings in der Formel E, seitdem es das Gruppenqualifying gibt. Da werden die Fahrer ja anhand ihrer Gesamtplatzierung in Gruppe A oder in Gruppe B eingeteilt. Fahrer auf ungeraden Plätzen in Gruppe A, Fahrer auf geraden Plätzen in Gruppe B. Und wir hatten das in der abgelaufenen Saison schon einmal, dass zwei Fahrer, die punktgleich waren, dann anschließend nicht, wie im Reglement vorgeschrieben, nach der Anzahl der 11. Plätze, 12. Plätze und 13. Plätze sortiert werden, sondern dass es da eine Verwechslung gab. Und genau den gleichen Fall hatten wir in dieser Saison jetzt auch. Die beiden ehemaligen DST-Cheater-Teamkollegen Jean-Éric Vergne und Antonio Felix da Costa gingen punktgleich in das Indien-Rennen. Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich Felix da Costa hätte vorne liegen müssen. In der offiziellen Vier-Rangliste war allerdings Vergne als derjenige gelistet, der vorne lag. Da hat man wohl den 11. Platz, den Felix da Costa beim zweiten Diriya-Rennen eingefahren hat, vergessen mitzuberechnen. Und ja, hatte ich mal wieder meine Kontakte genutzt an den Mediendelegierten der FIA für die Formel E geschrieben, dass sie das doch bitte korrigieren würden, auch mit Hinweis darauf, wie die Ergebnisse gewesen sind. Und hab dann Bescheid bekommen, ja,
jo,
wäre genau so, wie ich sage. Und wir geben ein neues Klassement raus und hat sich bedankt.
Also nehmen wir hiermit raus, dass da Costa und Vergne in ihren Qualifying-Gruppen starteten, also in denen sie am Ende teilgenommen haben, lag nur an dir, Tobi.
Also ich bin natürlich nicht darüber informiert, ob das vielleicht noch jemand anderem aufgefallen ist. Ja, muss ich an der Stelle mal sagen. Kann sein, dass das vielleicht bei der FIA auch schon vorher intern aufgefallen war oder jemand anders das gemeldet hat, auf jeden Fall.
Keine Ahnung, ob das dir aufgefallen ist. Nee. Es wurde ja auch erst korrigiert, nachdem du die Mail geschrieben hattest. Ich glaube, ja,
das stimmt.
Die standen da tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch. Zum zweiten Mal in 2 Jahren. Letztes Jahr gab es das, oder vorletztes, gab es jedenfalls schon mal.
Genau, letztes Jahr, das war ja das erste Jahr, wo es die Duelle gab.
Oh mein Gott.
Ja. Ich glaube, betraf da übrigens Alex Sims und Max Günther.
So habe ich es auch im Kopf. Au wann. Naja, wie kriegen wir jetzt hier die Kurve zu Tobis Teleskop?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ich mache einfach mal das Jingle an.
Gute Idee.
Tobis Teleskop
ist ja auch deine Rubrik. Nicht nur FIA korrigieren, sondern auch das hier.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit meinem Teleskop einmal nach Berlin. Die Formel E plant offenbar, im Rahmen des Berlin E-Prix einen Rookie-Test durchzuführen. Mahindra-Ersatzpilot Gerard de Ruvala bestätigte am Freitag in der Pitlane-Show nach dem ersten freien Training, dass er beim Rookie-Test in Berlin erstmals im Gen 3-Fahrzeug sitzen werde, nachdem ihm Ex-Champion Nelson Piquet Jr. gefragt hatte. Wir gehen davon aus, dass tatsächlich am Montag in Berlin ein Test stattfinden wird und dass dieser Test einen Kompromiss darstellt, nachdem man ja bereits vor ein paar Wochen die Anzahl der Einsätze von Formel-E-Neulingen im freien Training reduziert hatte. Ursprünglich hätte jedes Formel-E-Team 2-mal einen Neuling im freien Training einsetzen müssen und dieses wurde auf 1-mal reduziert.
Und dafür jetzt den Nachwuchsfahrertest als so Ersatz wahrscheinlich fürs zweite Training, ne?
Gehe ich schwer von aus an der Stelle, würde mich aber auch nicht wundern, wenn das offiziell wird, dass man diesen
Passus vielleicht komplett aus dem Reglement streicht, weil wenn man tatsächlich einen kompletten Testtag hat, den man Neulingen zur Verfügung stellt, dann muss man, glaube ich, nicht noch ein freies Training a 30 Minuten für einen Neuling opfern.
Tja, das keine Ahnung.
Vermute ich an der Stelle.
Es ist ja eigentlich,
aber
der Gedanke gefällt
alles Spekulatius.
Mir alles Spekulatius, obwohl gar nicht Weihnachtszeit ist. Ich finde den Gedanken von so einem Trainingsfahrer eigentlich gar nicht so schlecht, aber kann die Argumentation der Teams vollkommen verstehen. Gerade auf so neuen unbekannten Strecken, wie es jetzt in Hyderabad der Fall war, wie es beim nächsten Mal in Kapstadt sein wird. Im März geht es nach Sao Paulo, alles neue Strecken, wo es potenziell interessierte Fahrer geben wird. Zum Beispiel Jehan Daruvala, der Mahindra-Ersatzpilot, wäre ja eine tolle Geschichte, so aus Marketingperspektive, den im Training ins Auto zu setzen von Mahindra. Aber die Trainingszeit ist halt viel zu wichtig, als dass man da einen Nachwuchsfahrer reinsetzen kann. Und das gilt auch für Strecken, wo es schon Vorerfahrungen gibt, also London oder New York oder, nee, da fahren wir gar nicht dieses Jahr, Portland ist der US-E-Prix. Auch wenn man Jakarta. Da schon Vorerfahrung hat, Jakarta zum Beispiel, Rom, ich würde als Stammfahrer ungern auf mein Cockpit verzichten in diesen Rennen.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch nur zwei freie Trainings a 30 Minuten gibt. Ja?
Exakt.
Und das ist tatsächlich überschaubar, insbesondere wenn es neue oder umgebaute Strecken sind. Und das haben wir doch häufiger mal, dass irgendwelche Anpassungen gemacht werden an den Kursen. Ja, daher finde ich, wie gesagt, ein Rookie-Test ist eine sehr, sehr gute Sache. Hat sich ja eigentlich auch in der Formel E schon bewährt und gibt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte.
Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser Episode. Schon durch, sagt er nach einer Stunde. Aber es ist alles durchanalysiert. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unser Blick auf die Sieger und Verlierer des Wochenendes. Das küren wir ja, die küren wir nach jedem E-Prix. Und ich würde gern von dir einen Sieger und einen Verlierer vom Hyderabad E-Prix nochmal zum Rausschmeißen hören, Tobi.
Ja, ein Sieger, da würde ich einen Namen nennen, der tatsächlich noch gar nicht gefallen ist heute.
Mhm.
Was wir natürlich auch dem ganzen Chaos zu verdanken haben. Sergio Sette Camara.
Ah! Der Super Search.
Ja, der ist Fünfter geworden. Das ist das beste Ergebnis für Nio 3x3 seit dem Berlin El Prix, haltet euch fest, 2018. Ja, damals ist Oliver Turvey Fünfter geworden. Jetzt Sette Camara auch. Der stand in dieser Saison eigentlich so ein bisschen im Schatten von Daniel Ticktum, der es hinbekommen hat, zumindest im Training, deutlich mehr rauszuholen aus dem Package, das man bei Nio 333 in dieser Saison hat. Aber das hat sich jetzt in Hyderabad gedreht. Sette Camara im Qualifying schon besser als Ticktum. Am Samstag ist er dann ja ein absolut cleanes Rennen gefahren, hat sich aus allen größeren Scharmützeln und Teamkollegen, Kollisionen und was auch immer da alles passiert ist, rausgehalten und ein sauberes Rennen gefahren.
Da muss man aber den Hut ziehen. Ich stimme dir zu. Ja, gute Leistung, Sette Camara. Durchaus.
Wen hast du denn als Gewinner?
Ich würde Antonio Felix da Costa als Gewinner küren wollen. Der, vor allem wegen seiner saustarken Aufholjagd, der hat dabei natürlich profitiert von den ganzen Ausfällen vor ihm. Das Chaos hast du gerade auch schon angesprochen. Letztlich ist Platz 3 aber der Bestwert seines Jahres. Von 13 gestartet, am Ende als Vierter ins Ziel gefahren, durch Buemis Strafe Dritter geworden, Pokal eingesammelt, Champagner getrunken. Finde ich gut. Also mein Gewinner des Wochenendes ist Antonio Felix da Costa. Und dein Verlierer des Wochenendes?
Ja, gute Frage. Also mein Verlierer, an dieser Stelle muss ich leider mal wieder eine Institution nennen, die ich eben noch verteidigt habe, nämlich den Weltautomobilverband FIA.
Ich dachte, ihr seid jetzt verbrüdert. Die FIA und du.
Ja, möglich, aber nee. Was da am Wochenende passiert ist, das finde ich geht gar nicht. Nachdem die Strecke für den Straßenverkehr unmittelbar vor dem ersten freien Training geöffnet wurde und da Dutzende Tuk-Tuks auf der Strecke unterwegs waren und man deshalb das Training um 45 Minuten verschieben muss, ja, da gab's dieses absolute Strafenchaos im Qualifying, wo man 5 Rundenzeiten in der Duellphase gestrichen hat und für diese Entscheidung, die eigentlich offensichtlich war, weil ganz klar zu sehen war, welche Autos die Strecke verlassen hatten und welche nicht. Und dafür 25 Minuten zu brauchen, das fand ich über der Belastungsgrenze. Und insgesamt muss man sagen, dass man dieses Track-Limits-Thema dann auch im Rennen überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Ja, da sind diverse Fahrer in jeder Runde in der gleichen Kurve von der Strecke runtergefahren. Hin und wieder hat dann mal ein Fahrer eine Verwarnung bekommen. Es gab auch nach ein paar Zeitstrafen. Aber ich glaube nicht, dass das auch nur halbwegs dem entspricht, was da im Rennen tatsächlich gewesen ist. Also es gab Runden, da fuhren 10 Autos hintereinander alle an der Stelle von der Strecke runter. Und ich weiß nicht, das sind unnötige Diskussionen, die man an dieser Stelle aufmacht. Da muss man in meinen Augen eine andere Lösung für finden, als dann im Nachhinein über gestrichene Rundenzeiten und oder schwarz-weiß geteilte Flaggen oder sogar Zeitstrafen von 5 Sekunden zu sprechen.
Und das war auch so eine selbst heraufbeschworene Prophezeiung. Diese Kurve 1-2, das war ja keine Kurve. Das war die unnötigste Schikane, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da hat die, weiß ich, wer auf diese Idee kam, da einfach mal entgegen der Fahrtrichtung oder der Schwungrichtung der Fahrzeuge in diesem Rechtsknick einfach mal noch so einen Zacken auf die Strecke zu malen. Das war dann die weiße Streckenbegrenzung. Das ist ein Problem, das sich die FIA selbst zusammengezüchtet hat.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Am Freitag sind da noch Curbs gewesen in der Kurve. Die hat man dann von Freitag auf Samstag entfernt. Und dann wundert man sich, dass die Autos da alle geradeaus fahren.
Ja. Also entweder ist die...
What could possibly go wrong? Also ja. mich hat das erinnert an das Qualifying zu den 24 Stunden von Spa-Francorchamps.
Ja, alle bis zu Reifenstapeln raustragen lassen, außer Busstop.
Genau, richtig, ja. Wo man auch gesagt hat, man hat nicht genug Personal, um die Track-Limits zu überwachen. Das war damals während der Pandemie.
Richtig,
ja. Wo man froh war, ein Rennen austragen zu können, aber einfach zu wenig Personal, um das überwachen zu können. Und was ist passiert? Die Fahrer haben jedes asphaltierte Stück, das es in ganz Spa gegeben hat, ganz egal, wie weit das vor oder hinter den Curbs gewesen ist, ausgenutzt und sind da drüber gefahren. Und man hat sich nachher total überrascht gegeben. Das konnte ja keiner ahnen. Was denken die sich? Ja. Keine Ahnung.
Ja, und genau das Gleiche. Also was denken die sich, war auch mein Gedanke, als ich diese weggeschraubten Randsteine da gesehen habe in Kurve 1-2. Also das war halt, was mich so frustriert, ist wirklich, dass es ein Problem ist, was man einfach hätte lösen können, indem man sagt, wir malen diesen Strich da nicht hin. Wir lassen einfach diesen Highspeed-Knick da auf der Strecke ein Knick sein und sparen uns die Mühe, da zu gucken, ob die Autos jetzt einen Zentimeter über dem weißen Strich waren oder nicht. Ich bin sonst eigentlich sehr vernarrt dabei, drauf zu gucken, ob die Autos auf der Strecke sind oder nicht. Die sollen gefälligst ihre 4 Räder zwischen den weißen Linien halten. Irgendwo, da muss man halt eine Grenze ziehen, das ist die weiße Linie. Ich fand nur maximal unnötig, dass die weiße Linie dahin gezogen wurde. Das ist so viel Arbeit, die man sich hätte sparen können, indem man das einfach so ein Highspeed-Knick sein lässt. Weil es war auch keine Kurve, wo man gebremst hat, das war keine Schikane, so wie sie auf der Streckenkarte aussah, das war einfach Vollstrom durchheizen und gucken, dass man möglichst nicht sich den Ärger der FIA an den Hals holt. Und die Fans ärgern sich, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, über fast eine halbe Stunde, dass das gedauert hat, um da zu gucken, wer jetzt ins Halbfinale vom Qualifying kommt. Und das war ja auch eine Farce an sich, denn die beiden Fahrer, die eigentlich dafür qualifiziert waren, haben beide die Streckenbegrenzung in jeder Kurve überschritten. Dann hätten eigentlich die beiden Verlierer aus den Viertelfinals aufrücken sollen, als nächstbeste Wahl. Von den 2 Verlierern war allerdings auch einer der beiden Verlierer über der weißen Linie. Das bedeutete, dass Jean-Éric Vergne, der eigentlich im Viertelfinale schon ausgeschieden war und Startplatz 5, glaube ich, innehatte, plötzlich konkurrenzlos im Halbfinale da stand, sich fürs Finale qualifiziert hat, am Ende aus der ersten Startreihe das Rennen aufgenommen hat und dann gegen seinen Schatten eine Runde gefahren ist. Da war kein anderes Auto auf der Strecke, aber Vergne musste halt dann doch nochmal eine Runde fahren. Ich kann nachvollziehen,
weil er nur dann ins Finale gekommen ist.
Genau, er musste sein Halbfinale erstmal gewinnen.
Genau, richtig. auch wenn es keinen Gegner gibt, aber ja, ich weiß nicht, das ist so, als wenn man in der Fußballliga eine ungerade Anzahl Mannschaften hat
und eine Mannschaft hat dann keinen Gegner. Ja. Man würde aber sagen, die Mannschaft muss trotzdem auf dem Platz stehen und dann ja einfach gegen niemanden spielen.
Richtig.
90 Minuten.
Richtig, ja. Also komplett absurd eigentlich. Abgesehen von dem einen kleinen Faktor, der in der Diskussion, glaube ich, auch oft untergeht, Reifentemperaturen.
Ja.
Denn das andere Halbfinale, das halbwegs regulär vonstatten gegangen ist, da haben beide Fahrer halt eine Zeit gesetzt, die Reifen dabei ordentlich aufgeheizt. Und wenn Wern kampflos durch das Halbfinale durchgegangen wäre, hätte der halt eine halbe Stunde Zeit gehabt, um in seiner Garage die Reifen abzukühlen. Das war bei Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius durchaus ein Faktor. Und somit hatten dann die beiden Finalgegner Evans und Wern ähnlich heiße Reifen nach ähnlich heißen Halbfinalrunden. Das ist ja der einzige Grund, den ich da erkennen kann, weshalb Wern da gegen sich selbst gefahren ist im Halbfinale.
Ja, man muss ja auch sagen, Wern hat es da nicht langsam angehen lassen, sondern er hat das tatsächlich ja nochmal genutzt, um sich einzugrooven aufs Finale. Ja, der ist auch eine richtig, richtig schnelle Rundenzeit da gefahren. Hätte an der Stelle gar nicht brauchen, aber wahrscheinlich war ihm die Möglichkeit, nochmal eine Runde bei 350 kW drehen zu können, mehr wert als die Reifen etwas länger abkühlen zu lassen. Von daher, ich glaube, Wern kann man an der Stelle überhaupt keinen Vorwurf machen. Der hat an der Stelle alles das gemacht, was er richtig hat. Am Ende nicht ganz für die Pole Position gereicht, aber ich denke, wie soll ich sagen, FIA, nee, leider.
Ja.
Leider 6 Sätzen. Tobi, dein Verlierer fehlt noch.
Mein Verlierer fehlt noch, du hast recht. Ich würde, glaube ich, nicht wegen schlechter Leistungen, aber Maximilian Günther als Verlierer des Wochenendes küren. Aber als unglücklichen Verlierer. Wir haben über die Situation mit den beiden Jaguars schon gesprochen. Gutes Qualifying von Günther, dann direkt hinter diesem Zweikampf oder der Kampf, der keiner war, dann kegeln sich die zwei Raubkatzen vor der Strecke. Und Günther hat keine Chance. Der arme Mann versucht da seinen Attack-Mode zu aktivieren und dann ist die Strecke, der Weg zurück auf die Strecke blockiert. Am Ende ist Platz 13 bitter, bitter, bitter nach so einem vielversprechenden Start. Da sind wir wieder bei der Zahl 13, ne? Fällt mir gerade auf. Max Günther ist mein Verlierer des Wochenendes, aber nicht aus Selbstverschulden, sondern aus Pechgründen.
Ja, definitiv, also. Ja, der war gut unterwegs und hätte ein gutes Ergebnis erreichen können und auch verdient gehabt in meinen Augen.
Gutes Ergebnis, schöne Steilvorlage. Danke dir, Tobi. Ich dachte, wie kriege ich denn hier die Kurve zum Tippspiel? Aber da wollen wir natürlich nach dem Rennen auch nochmal drauf blicken. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein Kicktipp-Tippspiel auf kicktipp.de/Formel E. Da hackt unsere ganze Redaktion eifrig vor jedem Rennen Tipps ein, wer da so gewinnt, wer die besten Qualifying-Leistungen erzielt. Und richtig gut abgeschnitten hat an diesem Wochenende unsere Svenny aus der e-Formel.de-Redaktion, hat sich mal ebenso den Tagessieg geholt, hat sich mal ebenso die Gesamtführung geholt und führt da jetzt mit der ersten 100er Punktzahl, die erste dreistellige Ziffer, nee, Ziffer ist nicht dreistellig, ist nur eine,
Zahl,
vor Stoffel 4 und Dani 83. Herzlichen Glückwunsch an euch drei, vor allem herzlichen Glückwunsch an Svenny, da muss man mal neidlos den Hut ziehen. Das ist einfach
Chapeau.
Chapeau. Die Frau vom Fach. Ich bin im Tippspiel 6. Tobi, du bist 8. Timo ist 9. Und unser amtierender Champion, der Naga, ist auf Platz 15 unterwegs. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt auch noch mitmachen. Wir erinnern euch selbstverständlich in der nächsten Episode der Vorschau auf den Kapstadt-Epris auch nochmal dran. Aber es ist noch genügend Zeit, sich anzumelden. Es macht tierisch Spaß, so ein bisschen herumzutippen mit den anderen und zu gucken, wer wirklich am meisten über die Formel E weiß. Und nu machen wir den Sack wirklich zu. Das habe ich vor 10 Minuten schon gesagt. Mensch, jetzt gehen wir hier Richtung Ende und jetzt haben wir doch nochmal 10 Minuten übers Qualifying geplauscht. Aber das wäre auch eine Farce gewesen, wenn wir in diesem Podcast nicht über diese Qualifying-Farce gesprochen hätten. Ich denke mir nur die ganze Zeit, sein letzter Gedanke zu Wern, was wäre eigentlich gewesen, wenn er auf seiner Vollattacke-Halbfinalrunde den Wagen in die Wand gesetzt hätte. Was hätte die FIA dann gemacht? Dann hätte es nämlich auch keinen Finalgegner für Evans gegeben. Er hätte dann das Finale gegen sich selbst fahren müssen. Das wäre noch viel absurder gewesen. Oh mein Gott.
Es war tatsächlich so.
Oh mein Gott. Tja, es gibt immer einen Fall, der in den Regeln nicht bedacht ist. Das lernen wir, glaube ich, daraus. Das war so ein klassisches Beispiel von Regeln, gut ausgedacht, hat ein Jahr lang funktioniert und ein bisschen. Und dann gibt's dann doch den einen Fall. Eigentlich hast du für alles ausgesorgt mit dem Regelwerk, aber es gibt immer noch einen Fall, der nicht mit bedacht ist. Das war jetzt in diesem Fall das Qualifying. Zusätzlich zu halt der leidigen Diskussion über die Track Limits. Na gut, wollen wir Schluss machen für heute, Tobi?
Ja, ich denke schon.
Machen wir. Dann vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt allesamt auf Stand und gut informiert über den Hyderabad E-Prix. Wir verabschieden uns in den Feierabend und melden uns am nächsten Wochenende mit der Vorschau auf Kapstadt zurück. Das wird gut.
Oh ja.
Passt
auf jeden Fall.
Bis dann.
Mach's gut. Ciao.